gibt Menschen, die zu ihrer Lebzeit unglaublich berühmt waren und die Gräber sind hier und die sind völlig vergessen.
By visiting this graveyard, you kind of feel close and connected a little bit, I guess.
Stadt. Gräber.
Andere geben Blumen, andere legen Steine rauf, andere wiederum Stifte.
Stadt.
Jeder Mensch hat auch ein Recht, dass er auffindbar ist. Und dafür bedarf es einer Namensinschrift.
Stadtgräber.
Von Julia Ilmer und Norbert Lang.
Folge 5. Von gekrönten Gräbern und verschnürten Steinen.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von unserem Podcast Stadtgräber mit dem Titel Von gekrönten Gräbern und verschnürten Steinen. Über Gräber, die uns als Gesellschaft beschäftigen, von bekannten Persönlichkeiten und Gräbern, die mahnen, erinnern und Fragen stellen. Mein Name ist Julia Ehmer.
Und mein Name ist Norbert Lang. Es geht in dieser Folge nicht um die private Trauer auf dem Friedhof, sondern genau um die Gräber und Orte, die uns eben als gesamte Gesellschaft interessieren, unsere kollektive Erinnerung formen. Und dafür sind wir mit dem Mikro unter anderem auf den Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte gefahren.
Dem Promi-Friedhof.
Ja, genau. Dort liegen so bekannte Persönlichkeiten wie Hegel, Fichte,
Christa Wolf,
Heiner Müller, Schinkel und natürlich auch Bert Brecht.
Wir haben da auch eine Friedhofsmitarbeiterin getroffen. Und das war ganz interessant, weil die hat Philosophie studiert und arbeitet dort jetzt eben als Gärtnerin. Und wir haben sie auch gefragt, was für Menschen denn auf diesen Friedhof kommen.
Viele Touristen und ja, geschichtsliebende Menschen, würde ich sagen, sind so zentral. Wir sehen viele KünstlerInnen, die Gräber gerade besuchen oder danach fragen. Brecht ist sehr gefragt, Hegel, die Klassiker, Marcuse selten.
For me a reason to be here is just to kind of see the names of the people and the stories and the dates they've been buried and the times they've lived and just create these mental images of what could have been, how their lives must be and a little bit like that.
Ich bin nicht zum ersten Mal hier und habe mal einen ganzen Sommer hier verbracht, fast 30 Jahre her, vor meiner Dramaturgie-Abschlussprüfung, tatsächlich mit Picknickkorb und Stühlchen, wochenlang, ganze Tage zu Füßen von Bertolt Brecht am Grab gesessen und mit dem Mann laut geredet über das, was er uns so hinterlassen hat.
They might have walked here themselves, right? Maybe five friends or family. So by visiting this graveyard, you kind of feel close and connected a little bit, I guess.
Also es gibt viele Gräber, die, ich war gerade in Paris am Grab der Kameliendame, arme Marie Duplessis. Es ist immer ganz erstaunlich. Da sind immer noch täglich frische Blumen auf dem Grab. Die Menschen pilgern dorthin. Es rührt mich, es ist schön.
Ich wollte mir ein Grab von einer prominenten Person ein bisschen genauer anschauen und bin auf den alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg gegangen. Da liegt nämlich Rio Reiser beerdigt, Sänger der Band Tonsteine Scherben und bekannt für sein Lied König von Deutschland.
Ja, hier haben wir Rio Reiser. Hier haben wir Rio Reiser.
Also da ist ein kleines Bild, das abgelegt worden ist. Der Grabstein hat ein großes Herz, da steht Rio drauf. Darunter ist sein Name, Rio Reiser, 1950 bis 1996. Hier sehen Sie eine kleine Krone. In diesem Blumenstrauß steckt eine kleine Krone. Und klar, Krone, König von Deutschland, das ist das. Und ja, Rio Reiser ist natürlich, also das ist schon das Grab, wo die meisten Menschen hingehen, das wissen wir, weil unsere Mitarbeitenden immer befragt werden, wo liegt denn Rio Reiser? Also wissen wir, dass da sehr viele hinpilgern, ja, kann man schon sagen.
Warum kommen die Menschen an das Grab, um an ihn zu denken?
Naja, Musik und gerade Rio Reiser hat ja was zu tun mit der eigenen Vergangenheit. Also wenn ich ein Lied gehört habe bei meinem ersten Verliebtsein und ich höre das Lied, auch 20, 30, 40 Jahre später, dann bin ich wieder in der Situation. Dann denke ich an diesen schönen Sommer und ich weiß nicht was.
Ja, man könnte ja sonst zusammen, kann sich ja überall an Rio Reiser erinnern, aber was ist dieser besondere Ort, Friedhof? Warum fällt da das Gedenken vielleicht besonders leicht oder was macht so ein Grab zum Anziehungspunkt für Fans?
Naja, das ist schon ein authentischer Ort. Also seine sterbliche Hülle liegt hier physisch begraben. Das ist nicht irgendwie ein Ort, den jemand sich überlegt hat, da machen wir mal eine Straße und dann kommt ein Straßenschild angebracht und wir wissen gar nicht, ob Rio Reiser je an diesem Ort war. Hier ist irgendwie tatsächlich noch eine Spur.
Ja, Bertram von Boxberg, der kennt zahlreiche Gräber und auch die Geschichten der dort bestatteten Personen auf diesem Friedhof, denn er ist für die Öffentlichkeitsarbeit für die 12 Apostel Kirchengemeinde zuständig, zu der auch der alte St. Matthäus Kirchhof gehört. Und diese Frage, warum besuchen Menschen überhaupt Gräber von prominenten Personen, die hat mich interessiert und ich wollte da gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren und habe mit dem Pop-Theoretiker Professor Dr. Michael Rappe gesprochen. Was treibt uns Menschen generell eben zu Gräbern von prominenten Personen, die wir vielleicht im echten Leben gar nicht kannten?
Das ist ja insofern eine sehr spannende Frage, weil die Frage ja wirklich ist, ob wir sie nicht doch auch kennen oder glauben zu kennen und inwiefern sozusagen die Identifikation mit einem Star doch dazu führt, eine Beziehung zu ihm oder zu ihr zu haben. Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, als Michael Jackson gestorben ist, dass unter der Hohenzollernbrücke hier in Köln bestimmt auf 10 Metern Kerzen standen, Bilder von ihm, aber auch Bilder von den Fans selbst. Und ich glaube wirklich, dass das eine Art Ersatzgrab oder ein Gedenkort ist und ganz viel Trauerarbeit geleistet wurde. Und das, glaube ich, da geht etwas über, dass da ist ein Star oder eine bekannte Person hinaus hin zu einer Beziehung, die es gab und die jetzt auch im Abschied betrauert wird.
Ja, also an diese Zeit, wo Michael Jackson gestorben ist, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Da war ich nämlich gerade in München und da gibt es dieses Denkmal, wo ja dann ganz viele Kerzen standen und Bilder und so weiter. Und ja, wirklich viele Fans dorthin kamen, um zu trauern und auch so dieses Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, zu erleben. Also darüber habe ich mit Professor Rappe auch gesprochen, dass es ja auch irgendwie immer darum geht, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen.
Man trifft sich dann auch an so einem Ort. Das hatte ich tatsächlich letztens in Berlin an der Warschauer Straße. Da gibt es ja Billy's Wall. Also das ist eine Treppe, die führt von so einem Einkaufszentrum einfach runter. Und Billie Eilish, bekannter Popstar aus den USA, stand da eben vor ein paar Jahren und hat da eine Nachricht mit Edding hinterlassen. Und das ist einfach mittlerweile zu so einer Pilgerstätte für Fans von ihr geworden. Ja, Stichwort bekannte Persönlichkeiten. Ich habe letztens auch ein Grab von einer bekannteren Persönlichkeit besucht. Ganz sicher nicht so bekannt wie Billie Eilish, aber irgendwie dann doch, zumindest für den Kiez. Und zwar war das in Berlin-Kreuzberg auf den Friedhöfen am Halleschen Tor.
Alle kannten Mo hier im Kiez. Mo war eine kluge Frau, glaube, die hat mal Lehramt studiert, war aber dann lange auf der Straße, war mal Sanyasin, war sehr lebensfroh und trinkfreudig. Und Mo fing mit einem immer eine weltanschauliche Diskussion an. Sie hatte aber auch den einen oder anderen Liebhaber. Man traf sie manchmal heulend, wenn sie irgendwie auch von Männern bedrängt wurde. Auf der anderen Seite war sie auch sehr wort- und stimmgewaltig. Sie hat toll gemalt im Zentrum Gittiner Straße und tolle Kunst gemacht. Also es gibt eigentlich zu vielen Menschen interessante Geschichten.
Ja, wen wir hier hören, das ist Peter Storck. Er war jahrelang Pfarrer in der Gemeinde Heiligkreuz Passion in Kreuzberg und hat sich dort auch lange um Obdachlose gekümmert. Deswegen kannte er auch Mo. Und gemeinsam mit ihm schauen wir uns dieses Grab von Mo an.
Also wir sehen eben hier dieses prächtige, etwa 5 Meter hohe Grabmal. Schwarzer Marmor, 5x5 Meter in Granit eingefasst. Und eine in etwa so 6x6 große Fläche davor. Und hier sind jetzt ganz viele Pflanzen, etwas wild durcheinander gepflanzt. Es gibt einen kitschigen kleinen Engel, der hier hingegeben wurde. Wenn wir hier so ein bisschen wühlen würden im Unterholz, würden wir sicherlich auch noch Flachmänner finden, Zigarettenpackungen und ganz andere Gaben, die man gar nicht so vermutet. Also statt Blumen gibt es auch ganz handfeste Dinge, die Menschen auch in Ehrerbietung an die, die hier liegen, auch mitbringen. Ab und zu steht hier auch eine Bierflasche und sowas.
Ja, so kann man es machen. Es ist Diversität auf dem Friedhof auf jeden Fall. Das Schöne ist hier, das ist ein wirklich eindrucksvolles Grab. Es ist ein Wandgrab aus dem 19. Jahrhundert. Es wurde mit Spendengeldern wieder hergerichtet und bietet Platz für 48 Menschen. Das ist jetzt mittlerweile auch voll. Und die Menschen, die hier liegen, waren fast ausnahmslos obdachlos oder haben ähnliche Lebensgeschichten hinter sich.
Und steht da auch irgendwo, dass da obdachlose Menschen bestattet sind?
Nein, so direkt nicht, aber anscheinend wissen das schon viele so im Kiez und kommen da auch manchmal hin.
Ich finde das vor allem interessant, weil es gibt ja auf Friedhöfen auch immer wieder so Gräber für so soziale Gruppen, ne? Also ich denke jetzt so an diese Gräber für die gefallenen Soldaten oder auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof gibt es zum Beispiel ein Grab, auch so ein altes Wandgrab im Übrigen, für Menschen, die an AIDS gestorben sind. Und ich finde das irgendwie, naja, es ist ja auch nochmal dann so ein Anlass, sich nicht nur an einzelne Personen individuell zu erinnern, sondern es regt irgendwie auch zum Erinnern an bestimmte Gruppen von Menschen an, die es vielleicht auch nicht immer so leicht gehabt haben.
Genau, und hier ist aber der Fall, finde ich, auch nochmal ein bisschen anders, weil viele Obdachlose eben eigentlich gar kein richtiges Grab bekommen würden. Das ist nämlich leider oft der Fall, dass sie einfach ordnungsbehördlich bestattet werden. Darüber habe ich auch mit Peter Storck gesprochen und er hat mir erzählt, wie schwierig die Lage da ist.
Also in Berlin ist es so, dass jede 10. Person mittlerweile ordnungsamtlich bestattet wird. Ordnungsamtlich bestattet heißt, es gibt keine Angehörigen ersten Grades, die sich um die Beisetzung kümmern. Die meisten dieser Menschen sind auch materiell arm, aber das ist nicht automatisch so. Wir haben einfach die Situation, dass doch sehr viele ältere Menschen alleine leben oder einsam sterben und sich niemand zuständig fühlt für die Beerdigung. Oft haben sie zwar eine Gemeinschaft, in der Hausgemeinschaft sind sie bekannt, aber wenn sie gestorben sind, fühlt sich niemand richtig verantwortlich. Und dann treten die Ordnungs- oder Sozialämter, je nach Bezirk verschieden, treten ein und suchen nach Angehörigen ersten Grades, die bestattungspflichtig sind. Wenn sie die nicht finden, ist es so, dass das Bezirksamt diese Menschen beerdigt.
Ja, und meistens läuft es dann so, dass die Menschen dann verbrannt werden und einer Urnengemeinschaftsanlage beigesetzt werden. Und das läuft dann auch so ab, ne, bei so Beerdigungen, dass es da gar keine Rede gibt und auch oft keine Trauergäste. Also es ist wirklich traurig, finde ich.
Ich finde die ganze Situation total traurig. Also ich wusste auch nicht, dass es so viele Menschen sind, die in Berlin ordnungsbehördlich bestattet werden.
Genau, und also für mich wirklich das absolut Tragischste daran ist eigentlich, dass viele Menschen wirklich ganz anonym begraben werden, ohne Namensinschrift am Grab.
Und man muss schon mit jedem Bezirksamt auch kämpfen überhaupt, dass man die Menschen hier beerdigen kann, weil sie sonst immer nur auf dem billigsten Friedhof in Berlin beerdigt werden. Und es bedarf Spenden, damit man auch für jeden, der hier beerdigt wurde, auch eine Namensinschrift hat. Und nach unserem Verständnis wird die Taufe vollendet mit dem Namensaufruf bei der Beerdigung. Und jeder Mensch hat auch ein Recht, nach unserer Meinung, denn die Menschenwürde hört mit dem Tod nicht auf, dass er auffindbar ist. Und dafür bedarf es einer Namensinschrift. Und deshalb sind hier 48 Namen aufgeschrieben in goldenen Lettern. Und durch Spenden ist das möglich, dass wir hier dieses Grab haben. Wir nennen es das Grab mit den vielen Namen und viele Menschen kommen hier hin, um diese Menschen zu betrauern.
Ich finde diesen Punkt mit den Spenden total wichtig, weil das zeigt auch, wie gesellschaftlich relevant diese Gräber sind, ne? Es gibt einen Spendenaufruf dafür, es gibt Menschen, die ihr Geld dafür geben, dass andere, die in schlechter Lage sind, einfach noch eine, ja, okaye Beerdigung bekommen, in diesem Fall ja auch wirklich schön, auch ein schönes Grab bekommen. Und das ist für mich so der entscheidende Unterschied. Also hier geht es wirklich um ein gesellschaftlich relevantes Grab. Es geht um, ja, darum, dass man eben auch durch diese Gräber sich Fragen stellt, ne? Also Fragen nach Gerechtigkeit. Wie gehen wir mit benachteiligten oder einsamen Menschen um? Was ist die Gesellschaft bereit, für sie zu zahlen? Und an wen erinnern wir uns und an wen nicht?
Das Grab ist relativ bekannt. Als es gegründet wurde, war es ein Signal gegen diese doch sehr nachlässige Bestattungspraxis. Ja. Und es hat medial doch eine große Aufmerksamkeit gefunden.
Musik.
Ja, dieses Grab ist ja sogar noch halbwegs bekannt, sag ich mal, ne? Weil es war auch ein bisschen in den Medien und so. Aber es gibt natürlich auch Gräber von ordnungsbehördlich bestatteten Menschen auf anderen Friedhöfen, die einfach auch wirklich in Vergessenheit geraten, wo vielleicht noch nicht mal jemand davon mitbekommt, dass diese Person gestorben und bestattet worden ist.
Ich glaube, natürlich muss man auch einfach erwähnen, manche Leute wollen auch gar keinen Namen auf ihrem Grab haben. Also wir haben jetzt gerade immer gesagt, naja, das ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, aber viele wollen das auch, das gibt es natürlich auch. Ich glaube, da geht es natürlich einfach um die Frage der eigenen Entscheidung.
Ja, absolut. Und diese Spannbreite ist aber total groß, ne? Also was für eine Art von Grab hat jemand und wie trägt das auch dazu bei, dass man sich an diese Person erinnert oder eben auch nicht erinnert? Und ich glaube, so das bekannteste Grab in Berlin, wo die meisten Menschen hingehen, ist vielleicht das Grab von Bertolt Brecht. Er liegt eben auf diesem Dorotheenstädtischen Friedhof, der sowieso schon so der Promi-Friedhof ist und in jedem Berlin-Reiseführer steht. Da kommen halt viele Touristen auch hin. Und das Grab von Brecht ist vielleicht sogar das prominenteste Grab auf diesem Friedhof. Das hat mir unter anderem auch Doreen Kehler erzählt. Die bietet eine Führung über den Dorotheenstädtischen Friedhof an. In der geht es vor allem um Brecht, aber auch um Leute, die irgendwie mit ihm in Verbindung standen. Und Doreen Kehler arbeitet im Brecht-Weigel-Haus. Das ist ein Museum im ehemaligen Wohnhaus von Brecht und seiner Frau Helene Weigel. Und dieses Haus steht genau neben dem Dorotheenstädtischen Friedhof, auf dem Brecht 1956 beerdigt wurde.
Brecht wollte auf diesem Friedhof, weil er einerseits zufällig eine Wohnung bekam, die direkt mit dem Blick auf diese Friedhöfe angesiedelt war. Und er war ganz begeistert von der Nachbarschaft, denn von seinem Arbeitszimmer aus konnte er hinunterblicken zum Grabe Hegels. Hegel, der Vater der Dialektik für die klassische deutsche Philosophie. Brecht, ohne Dialektik kann man sich nicht denken. Eigentlich ist alles, was Brecht gesagt hat, sollte man dialektisch auch betrachten. Auf jeden Fall war es so angetan davon, dass Brecht schon zu Lebzeiten, und er hat ja nur 3 Jahre hier in diesem Haus gelebt, den Gedanken gestreut hat, unbedingt auf diesem Friedhof beigesetzt werden zu wollen. Am besten so, dass er Hegel sehen könne. Jetzt zeige ich Ihnen, dass Helene Weigel das sehr gut hingekriegt hat mit dem Grab, mit dem Blick hinüber zu Hegel. Und zwar, wenn Sie mitkommen. Wir müssen ein bisschen zirkeln. Und zwar, wenn Sie dort das Grab haben, den Grabstein sehen von Brecht, also Sie müssen wirklich diese Position einnehmen und dann gucken Sie hier durch, dann sehen Sie einen Grabstein, der sieht aus wie ein Schachturm, auf dem Steine liegen. Das ist das Grab von Hegel. Und da gehen wir jetzt als Nächstes hin.
Also Brechts Grabstein, das ist ein recht schlichter, unbearbeiteter Findling, auf dem nur sein Name steht. Den soll Brecht selber bei einem Ausflug gefunden haben und in sein Auto geladen haben. Und er wurde dann aufbewahrt wohl in der Akademie der Künste bis zu seinem Tod. Das hat Doreen Kehler erzählt. Und sie hat auch bestätigt, dass sehr viele Menschen dieses Grab besuchen. Und das zeigt sich auch daran, dass Menschen eben auch so ein Bedürfnis nach einem speziellen Ritual haben an diesem Grab.
So wie die Steine auf Hegels Schachturm.
Man sieht es auch an dieser Geste, dass man so wie auf den jüdischen Friedhöfen, dass man dort Steine ablegt. Bei Brecht oftmals, dann fängt einer an, einen Stift abzustecken, oder bei Christa Wolf ist das ja auch der Fall. Und dann wird dort ein Stift hingesteckt und dann steht da schon ein ganzes Bataillon an Stiften. Es ist auch wie ein Stück, ich bleibe hier. Ich habe einen Teil von mir dir auch geschenkt. Andere geben Blumen, andere legen Steine rauf. Andere wiederum Stifte.
Ich finde das Grab spannend, weil Brecht eben selber sehr genaue Pläne für seine Beisetzung hatte und wie sein Grab aussehen soll und damit ja auch so einen großen Anteil dazu beigetragen hat, dass wir uns an ihn erinnern, aber vor allem auch, wie wir uns an ihn erinnern.
Ja, also gerade auch im Vergleich zu dem, was wir vorhin hatten, ne? Obdachlose, die gar keine Gestaltungsmöglichkeit haben, ist hier sozusagen das absolute Maximum dessen, würde ich mal behaupten, wie man sein Nachleben, sein Grab, seine Beerdigung gestaltet und, naja, man kann auch sagen, ne, er hat sich fast selbst eine Art Denkmal geschaffen.
Ja, gleichzeitig erinnern wir uns natürlich an Brecht, weil er einfach Außergewöhnliches geleistet hat. Aber das heißt eben nicht, dass man sich automatisch an solche Menschen erinnert. Es gibt auch viele Menschen, die ganz Großartiges geleistet haben und trotzdem in Vergessenheit geraten. Denn wenn wir die Erinnerung nicht pflegen, dann verblasst sie eben.
Das mit dem Berühmt- und Bekanntsein ist ein ganz komisches Phänomen. Seit ich hier auf dem Friedhof arbeite, ist für mich der ganze Hassel und Berlinale und Ruhm und ich bin bekannt und ich bin berühmt und ich habe einen Hit völlig
für mich völlig marginal. Es gibt Menschen, die zu ihrer Lebzeit unglaublich berühmt waren und die Gräber sind hier und die sind völlig vergessen.
Das ist Bertram von Boxberg vom alten St. Matthäus-Kirchhof. Er sagt auch, dass Frauen besonders häufig von diesem Vergessenwerden betroffen sind und zum Beispiel auch deutlich seltener so ein Ehrengrab haben. Hedwig Dohm war Schriftstellerin und Feministin. Sie war zum Beispiel so eine Frau, die nach ihrem Tod 1919 vielen gar kein Begriff mehr war. Und ihr Grab auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof war völlig verwahrlost.
Also das, jetzt stehen wir hier am Grab von Hedwig Dohm. Ja, dieses Grab ist wieder eingerichtet worden vom Schriftstellerinnenverband. Und Hedwig Dohm war völlig vergessen. Es gibt ein Interview von Alice Schwarzer, da gibt sie zu, dass sie selber Hedwig Dohm nicht kennt. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also Hedwig Dohm war die führende Feministin. Ohne Hedwig Dohm hätte es das Frauenwahlrecht 1919 nicht gegeben. Sie war eine engagierte Pazifistin und eine großartige Schriftstellerin. Völlig vergessen. Und dadurch, dass dieses Grab wieder hergestellt wurde mit einem neuen Grabstein, ist sie tatsächlich wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen. Sie hat jetzt sogar auch einen Ehrengrabstein. Und ja, es sind Straßen nach ihr benannt worden. Und sie hat ja das Gedächtnis, was sie und ihr Werk verdienen.
Woher kommt dieses wiedererweckte Interesse durch die Aufstellung eines neuen Grabsteins?
Ja, es sind natürlich viele Faktoren, aber wir haben hier natürlich einen Ort, wo wir uns einigen, die Person ist wichtig. Ja, ich habe viele Veranstaltungen hier gemacht, Lesungen. Ich habe zum Beispiel Iris Berben gefragt, hätten Sie Lust, eine Lesung zu machen, Texte von Hedwig Dohm zu lesen? Ja, sofort mache ich und so. War die Kapelle rappelvoll, klar, Iris Berben liest. Dann ja, geht das natürlich durch die Presse mit Ehrengrab. Dann gibt es einen Verlag, der versucht, ihr Gesamtwerk herauszubringen und dann wird eine Straße benannt. Und ich glaube, die Grabstelle und dieser Ort als Erinnerungsort spielt eine wesentliche Bedeutung.
Wir merken, es ist einfach ein gesellschaftlicher Prozess, sowas auszuhandeln. Die Frage, an wen erinnern wir uns und an wen erinnern wir uns nicht. Es kostet halt Geld, es kostet Kapazitäten, Kraft. Verhandlungen und Aushandlungsprozesse sind da im Spiel. Und ich finde hier auch noch spannend, dass wirklich um eine Geschichte geht, die ja schon 100 Jahre alt ist. Also Hedwig Dohm ist ja nicht erst gestern gestorben, sondern
1919.
Das ist schon ein bisschen länger her, aber es spielt einfach immer noch eine Rolle. Es ist einfach wirklich relativ egal, wie lange diese Vergangenheit zurückliegt. Es kann unglaublich relevant werden für uns. Ich bin hier auf dem Friedhof am Kolumbiadamm in Berlin-Neukölln. Ganz hinten findet sich ein Gedenkstein. Gedenkstein an 7 Freiwillige der deutschen Schutztruppe in Namibia Anfang des 20. Jahrhunderts. Da steht drauf, von 41 Angehörigen des Regiments, die in der Zeit vom Januar 1904 bis zum März 1907 am Feldzuge in Südwestafrika freiwillig teilnahmen, starben den Heldentod. Es folgen 7 Namen, die ich jetzt nicht aufzähle. Und dann steht noch weiter, das Offizierskorps ehrt mit diesem Stein das Andenken der Helden. Der Stein hat unter dem Namen Herero-Stein in Berlin für einige Diskussionen gesorgt, auch weil rechtsextreme Gruppen hier regelmäßig Kränze niedergelegt haben. Aber historisch ist dieser Stein an sich schon ein Problem, weil Deutschland einfach in seiner Kolonie Südwestafrika einige Untaten begangen hat. Es gab beispielsweise nach dem Aufstand der Herero, einer Volksgruppe dort 1904, gab es ein unglaublich brutales Vorgehen der deutschen Schutztruppe. Viele Menschen wurden dort in Konzentrationslager, so wurden die damals auch genannt, schon inhaftiert, zu sehr schwerer Arbeit gezwungen und mehr als 50% der Herero sind diesen Gräueltaten zum Opfer gefallen. Unter Historikern gilt das als der erste Völkermord, Genozid des 20. Jahrhunderts. Und das ist natürlich ein krasses Beispiel dafür, dass Friedhöfe eben auch Erinnerungsorte für historisch sehr schwierige Akteure sein können und dass es immer wieder auch an Kontexten fehlt.
Wir kennen ja auch andere Geschichten von Grabanlagen, von Tätern, wo irgendwie anders damit umgegangen worden ist, ne? Also wo Gräber zum Beispiel unkenntlich gemacht worden sind. Ist denn da überhaupt nicht drüber nachgedacht worden oder gibt es da überhaupt gar keine Kontextualisierung?
Ja doch, mittlerweile gibt es schon eine Kontextualisierung und zwar fing eben Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er eben so ein politischer Diskussionsprozess statt und man hat sich dafür entschieden, dort neben diesen großen Steinen eine Gedenkplatte in den Boden einzulassen. Allerdings ist die halt auch wirklich kleiner, also das sieht man halt einfach, wenn man davor steht, nicht sofort. Und das Zweite ist halt schon das Vokabular. Auf dem Gedenkstein steht, es gehe um die Opfer der deutschen Kolonialherrschaft und insbesondere auch des Kolonialkriegs, aber vom Genozid ist nicht die Rede. Aber ich wollte eigentlich noch erzählen, warum ich auf diesem Friedhof war. Hör mal hier. Ja, ich war für eine Performance der namibischen Künstlerin Thuli Mekonjo dort, die sie im Rahmen eines DAAD-Stipendiums in Berlin aufgeführt hatte und die aufgezeichnet wurde, auch als Video. Die fand direkt neben diesem Gedenkstein statt und sie war dafür so ja, ganz traditionell namibisch, so sah es zumindest für mich aus, angezogen mit so einem weißen Kleid und so einer blauen Bluse und ganz speziellem Schmuck. War wirklich sehr eindrucksvoll, fand ich. Und sie hatte auch einen Koffer. In dem Koffer war ein Seil. Sie hat es wie so ein Ritual gemacht, dass sie dieses Seil dann um diesen Gedenkstein rumgewickelt hat und dann diesen Stein auch mit Mehl beträufelt hat. Und diese Gesänge, die wir hier im Hintergrund hören, die liefen da auch. Und die hat sie genutzt, um, naja, ihre Ahnen wachzurufen oder herzurufen in so eine Art Ritual. Ja, und ich hatte auch noch die Gelegenheit, mit ihr über die Performance zu sprechen und habe sie gefragt, warum es hier so wichtig war, diese Performance zu machen.
It's this interesting and also disturbing that there's a space like this in Berlin that is set up to honor the atrocities of what Germany did in Namibia, and it's also quite embarrassing and as a Namibian being here, it's quite intense actually. It's just very intense.
Also sie wundert sich halt so sehr, dass es diesen Ort hier in Berlin gibt. Sie findet es beunruhigend und auch regelrecht beschämend, dass hier die Gräueltaten Deutschlands in Namibia eben geehrt werden. Und für sie als Namibierin ist es einfach auch wirklich ziemlich intensiv, hier zu sein an diesem Ort.
I wanted to step into the space and simply just wrap up the rock as a way to protest and to say that as much as you have hurt us, the truth is that we actually have the power. As the victims, we have every power to actually hold you accountable, and we will hold you accountable for what you did.
Ja, an diesem Ort sein, diesen Stein einzupacken, das ist für Thuli so eine Art Selbstermächtigung auch. Und ja, sie als Vertreterin der Opfer, sie sagt dann eben auch, ja, wir haben auch die Macht, euch für das, was ihr getan habt, zur Verantwortung zu ziehen. Wobei dann halt die nächste Frage ist natürlich, wen meint sie eigentlich mit ihr? Also
mit you.
Wir heute, wir damals, unsere Vorfahren. Und da merkt man halt auch, ne? Also es ist ein offenes Ende hier, ein offenes Ende der Geschichte, das einfach zu diskutieren ist, wo wir auch einfach Verantwortung übernehmen müssen.
Ja, und Friedhöfe erinnern uns auch an diese Verantwortung und auch an die Zeiten von Gewaltherrschaft. Denn Täter liegen ja auf Friedhöfen ebenso wie Opfer, aber zum Beispiel auch Widerstandskämpfer. Bertram von Boxberg hat mir auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof einen für ihn sehr besonderen Gedenkort gezeigt.
Also wir stehen jetzt hier an einem Grabstein. Da haben wir unten wieder den Ehrengrab, roten Ziegelstein. Und dann stehen wir hier oben und sehen an dem Grabstein zum Gedenken an den 20. Juli 1944. Und dann haben wir die Namen. Und dann steht an dieser Stelle, wurden Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Ludwig Beck, Olbricht und die ganzen Namen der Verschwörer. Und steht dann begraben. Dann wurden ihre Leichname an einen unbekannten Ort verbracht.
Kurz zu dem Attentat. Also Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, war ein hoher Offizier in Hitlers Wehrmacht, der gemeinsam mit anderen, vor allem hochrangigen Militärs, einen Attentat auf Hitler plante. Und am 20. Juli 1944 gelang es ihm, im Führerhauptquartier in Ostpreußen, also im heutigen Polen, eine Bombe explodieren zu lassen. Und das Attentat überlebte Hitler aber eben. Und die sogenannten Verschwörer, die dieses Attentat geplant hatten, bezahlten ihre Tat mit dem Leben.
Die waren nach dem Attentat, nachdem sie erschossen worden sind, noch am Abend in der Nacht des 20. Juli, sind sie hier beigesetzt worden und haben hier einige Tage und Nächte geruht in diesem Grab. Und dann gab es einen Befehl von Hitler himself, dass sie quasi exhumiert werden sollten, eingeäschert werden sollten und ihre Asche verstreut werden sollte, unbekannt. Das war der Grund, und das macht man ja öfter, dass man sagt, es soll keinen Ort geben, wo Leute ihrer gedenkend an diesen Aufstand denken, sie sollen spurlos verschwinden. Und dann kam in den irgendwie 80er Jahren die Idee auf, zu sagen, die sollen aber einen Gedenkort, nämlich genau das haben. Und diesen Gedenkort schaffen wir an der Stelle, wo sie dann eben ein paar Tage beigesetzt waren, also wo sie für ein paar Tage ein Grab hatten, was sie später nicht mehr hatten. Ja, und das hat eine Faszination, obwohl die nur 2 Tage hier gelegen haben, ist es trotzdem ein authentischer Ort.
Erinnerungspolitische Debatten in Deutschland drehen sich natürlich immer wieder um die Schrecken der NS-Herrschaft. Aber es geht eben nicht immer nur um einzelne Gräber, sondern manchmal ist der Friedhof selbst auch Tatort. Und da gibt es einen besonderen Ort in Berlin, in Neukölln, auf dem Friedhof Jerusalem und Neue Kirche 5. Da gab es in den Jahren 1942 bis 1945 ein Lager für Zwangsarbeiter. Das wollte ich mir mal genauer angucken und habe mich hierfür mit Dr. Wolfgang Krogel getroffen. Er ist Historiker und Archivar und auch im Förderverein für diese Gedenkstätte tätig.
Um uns herum, wir sitzen ja mitten in dem noch nicht ganz fertiggestellten, aber einigermaßen fertiggestellten Gedenkstätte zur Zwangsarbeit. Ein Lager ist hier 1942 entstanden, in dem über 100 Zwangsarbeitende, vor allem aus der damaligen Sowjetunion, deportiert hierher als Zwangsarbeiter zum Einsatz kamen. Dieses Zwangsarbeiterlager hatte die Aufgabe, als Lager die Unterkünfte bereitzustellen für Arbeiter, die als Zwangstätige dann auf unterschiedlichen Friedhöfen in Berlin arbeiteten. Es waren 39 Kirchengemeinden evangelischer Provenienz und Konfession und 3 katholische Kirchengemeinden, die ihre Friedhöfe unter anderem von Personal bewirtschaften ließen, was hier dann in diesem Lager untergebracht war.
Wichtig zu wissen ist einfach auch der damalige Kontext. Im Krieg haben die Nazis Begräbnisse als kriegswichtig eingestuft. Aber es gab in den Jahren, vor allem ab 42, 43, einfach zu wenig Arbeiter, zu wenig Männer. Die Männer waren oft im Krieg eingezogen. Und es gab natürlich auch mit der zunehmenden Bombardierung auch einfach mehr Tote in den Städten. Das heißt, es war mehr Arbeit da und es fehlten einfach die Arbeitskräfte. Lange hatte man Arbeitskräfte aus Tschechien oder Bulgarien angeworben, aber das war einfach teuer. Und nachdem man die Ostgebiete in der Ukraine und Belarus besetzt hatte, ging man zu einer anderen Strategie über.
Bis zu diesem Zeitpunkt, 1941, ging es eigentlich eher darum, das zeigt auch die Behandlung der Kriegsgefangenen, der sowjetischen Kriegsgefangenen, einen Raum, also Freiraum zu schaffen für deutsche Besiedlungen. Das geschah dadurch, dass man Hunderttausende von russischen Kriegsgefangenen, von sowjetischen Kriegsgefangenen hat verhungern lassen. Das kennen Sie, das ist sozusagen der Rahmen des Ganzen. Also Eroberung des Gebiets durch die Wehrmacht, dann die im Grunde Vernichtung der autochthonen Bevölkerung.
Bloodlands.
Und dazu sind tatsächlich dann 1942, als deutlich wurde, dass die Kriegsstrategie, also einen kurzen, schnellen Krieg zu führen, im Osten nicht aufging, ist man dazu übergegangen, tatsächlich zur Deportation, um diese Menschen, derer man habhaft werden konnte, letztlich hier im Reichsgebiet zur Zwangsarbeit zu bringen.
Und dieses Lager hier hatte das Ziel, die Arbeiter wirklich zu konzentrieren, zu isolieren von der deutschen Bevölkerung.
Es hätte aber auch und es gab auch ganz andere Möglichkeiten, einfach aus pragmatischen Gründen. In der Landwirtschaft wurden sehr viele Zwangsarbeitende eingesetzt und diese Zwangsarbeitenden, die waren nicht in Lagern untergebracht, sondern auf den Höfen jeweils. Und genau in dieser Art und Weise hätte es auch die Möglichkeit gegeben, aufgrund dieser Vorschriften des Reichssicherheitshauptamtes, die Friedhofsarbeiter auf den Friedhöfen der jeweiligen Kirchengemeinden unterzubringen.
Meinen Sie auch, das wäre weniger brutal gewesen?
Ja, da fragt sich, warum ist denn hier in diesem Fall, und das ist offensichtlich eine Ausnahme auf das ganze Reichsgebiet bezogen, wir haben kein anderes Beispiel eines solchen Lagers, ist dieser Weg gewählt worden, der ein Indikator ist dafür, dass diejenigen, die das hier betrieben haben, einfach den Weg gewählt haben, sich mehr als es notwendig war, diesen rassenideologischen Gesichtspunkten zu unterwerfen. Und es ging um Isolation, es ging um Kontaktsperre, es ging darum, die Zwangsarbeitenden hier nur zur Arbeit zu nutzen und alle anderen Kontakte zu vermeiden.
Und dafür trägt laut Wolfgang Krogel eben auch die evangelische und katholische Kirche mit die Verantwortung, aber letztendlich natürlich auch die gesamte Gesellschaft. Das Lager war eben nur durch so einen Zaun von der Umgebung getrennt. Es war einsichtig, jeder, der da wohnte, der konnte einfach sehen, was da passierte. Und ich finde es einfach erstaunlich, dass man 50 Jahre dann danach, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nichts von diesem Lager gehört hatte. Also niemand hat das diskutiert, was da eigentlich war hier in Neukölln. Warum ist das so? Warum hat man die Zwangsarbeit so wenig auf dem Zettel gehabt? Klar, eine naheliegende Erklärung ist wahrscheinlich, dass das Schrecken der Vernichtungslager das einfach überschattet hatte und es lag deswegen nicht so im Fokus. Dabei war es total weit verbreitet und einfach Teil der Rassenideologie der Nazis.
Das ist eine ganz bestimmte Kriegswirtschaft, die aber noch weitere Komponenten hat, als nur Kriegswirtschaft zu sein. Denn es ging ja nicht nur um Kriegsgefangene, sondern es ging immer darum, dass diese rassenideologischen Gesichtspunkte sich dann in großen Bevölkerungsverschiebungen und in Hierarchisierungen ausdrückte, die dann auch den, ich muss das mal so sagen, so den Vernichtungsstatus kennzeichneten.
Ja, ja.
Und da waren diejenigen, die hier als Ostarbeiter auch mit dem entsprechenden Kennzeichen versehen, untergebracht worden waren und Zwangsarbeit leisteten, auf der untersten Stufe sozusagen. Darunter waren dann tatsächlich in dieser Hierarchisierung jüdische Menschen. Das muss man einfach sehen. Und sie fragten jetzt, ja klar, die Nachbarschaft, die lebte hier, die haben das natürlich mitbekommen. Aber Zwangsarbeit war zu jener Zeit ein Phänomen, was sich über die Stadt mit allen unterschiedlichen Funktionen, über das Land, über die Institutionen ergossen hatte. Und das ist ein Phänomen, an das sich die Menschen schlichtweg gewöhnt hatten.
Genau, und das ist wahrscheinlich einfach der Grund, weshalb erst jetzt, quasi fast 80 Jahre später, eine Gedenkstätte errichtet wurde, auf Initiative der evangelischen Kirche. Wolfgang Krogel war auch Teil dieses Prozesses. Und was man dort sieht, sind einerseits eben die Ausgrabungen, also man sieht noch Fundamente der damaligen Baracken und Gebäude und man sieht Stelen und Informationstafeln und noch einen Gedenkstein.
Ich war ja auch mal dort und ich fand es schon eindrücklich, weil wenn man da vor diesen Fundamenten von diesen Baracken steht und sich gleichzeitig durchliest, wie viele Menschen dort gelebt haben, dann bekommt man ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie furchtbar das dort gewesen sein muss.
Aber es gibt eben hier auf diesem Gedenkort nicht nur diese dokumentarische Seite mit den Fundamenten, sondern auch eine symbolische Seite. Also dazu gehören dann eben auch neben den Informationstafeln auch diese Stelen, die ich schon erwähnt hatte, mit Informationen zu den Zwangsarbeitern, Aufzeichnungen und Zeichnungen auch von ihnen im Alter. Das ist hervorgegangen aus einem Prozess der Recherche. Also man ist hingefahren, hat die tatsächlich noch in der Ukraine getroffen und interviewt, diejenigen, die noch lebten.
Ja.
Und ganz im hinteren Bereich ist ein Gedenkstein, auf den so die ganze Gedenkstätte eigentlich zuläuft. Und der ist einmal durchgeschnitten worden und dieser obere Bereich ist auch nochmal aufgeteilt worden in mehrere einzelnen Steine. Und diese einzelnen Steine wurden verteilt auf die verschiedenen Friedhöfe, die damals mit beteiligt waren an diesem System der Zwangsarbeiter und die profitiert haben von diesem Zwangsarbeiterlager hier.
Und einmal im Jahr, am Volkstrauertag, kommen diese Kirchengemeinden hier zusammen und bringen ihre Steine mit, sodass der Findling auf dieser Ebene dann wieder rekonstruiert
anwächst
wird.
Oder so. Ja, genau. Mhm.
Also wir hatten dieses Konzept einfach eines lebendigen Erinnerns. Es kommen auch nie alle. Das heißt, es bleiben immer Lücken. Und genauso ist es ja mit unserer Erinnerung. Mhm. Auch da sind Erinnerungslücken. Manchmal erinnern wir uns, dann vergessen wir das. Andere kommen drauf und dann werden diese Steine wie sozusagen die Manifestationen unserer Erinnerung und der Übernahme von Verantwortung wieder zu einem Findling zusammengesetzt.
Ich muss sagen, ich mag diesen Gedanken einfach sehr, dass Erinnerung einfach lückenhaft, fragmentarisch ist, nicht so zu greifen. Und wenn man das weiterdenkt, dann kommt man ja als nächstes zu dem Punkt, dass man es dann eben auch immer wieder erneuern muss, dieses Gedenken, die Erinnerung. Ne? Man muss immer wieder was tun, man muss wieder dahin gehen. Und ich finde, das ist halt auch irgendwie, was diese ganzen Beispiele heute eigentlich immer wieder so betrifft. Also wir haben zwar eigentlich gesagt, oft wir reden über Steine oder wir haben viel über die Steine geredet, aber es geht wirklich auch einfach um das, was die Menschen ausgehend von diesen Steinen machen. Ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, das muss auch gar nicht so was tief Trauriges immer haben oder was sehr Anstrengendes, weil man jetzt ständig in so einen Erinnerungsprozess investieren muss, sondern das kann auch was sehr Schönes sein, sich zu erinnern, Geschichten von anderen Leuten zu erfahren, besser zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist.
Ich habe ja diesen Gedenkort des Zwangsarbeiterlagers tatsächlich bei mir ja relativ ums Eck und ich finde es eigentlich ganz interessant, weil selbst wenn man nur so vorbeigeht und mal kurz rüberschaut, dann hat man so einen kurzen Moment, wo man sich daran erinnert und dann ist es auch schon wieder weg. Und ich finde es gar nichts Sträfliches, da kurz dran vorbeizugehen, sondern ich finde ehrlich gesagt, das ist eigentlich das Gegenteil. Das kann so eine kurze Erinnerung sein, es kann einfach so ein kurzes Wachrufen sein, hey, da gab es was. Und das war es vielleicht auch. Aber man nimmt so ein bisschen mit in den Alltag. Und ich glaube, das ist schon auch was nicht ganz unwichtig ist. Es kann auch gerne eine Regelmäßigkeit haben. Es kann auch gerne irgendwas haben, was rekurriert, ne? Also sich wiederholt. So. Mhm. Und dadurch wird es vielleicht auch gerade erst stark, anstatt irgendwie einmal in seinem Leben irgendwo hinzugehen und dann ist das Thema beendet, ne?
Ja, und ich finde, es ist wichtig, überhaupt zu wissen, was an so einem Ort war, ne? Also wie du es jetzt gesagt hast von dem Zwangsarbeiterlager, für Menschen, die das vielleicht noch erlebt haben, ist es ja dann vielleicht wirklich tatsächlich eher ein Erinnern. Aber es gibt ja auch Generationen danach, die davon gar nichts wissen können, wenn man es eben nicht weitererzählt. Mhm. So, und dafür finde ich solche Orte auch einfach sehr wichtig. Und auch Grabsteine, auf denen Namen stehen und vielleicht Erklärungen. Oder es gibt Menschen wie Bertram von Boxbeck, die Führung über Friedhöfe anbieten. Und man auf diese Weise auch immer weitererzählt, wer Stauffenberg zum Beispiel war und was er getan hat.
Mhm. Ja, dieses Erzählen ist wichtig. Und tatsächlich habe ich auch dieses Gespräch mit Wolfgang Krogel recht lang geführt. Und wir haben gesagt, naja, dann stellen wir das doch noch anderen Menschen zur Verfügung. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, den Link findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal reinhören ins Gespräch oder vielleicht auch damit auf Kopfhörern dorthin gehen und sich den Ort eben selbst anschauen, falls ihr in Berlin lebt.
Wir sind am Ende dieser Folge und wie immer bedanken wir uns. Wir bedanken uns beim Kirchenkreis Berlin-Stadt-Mitte, der diesen Podcast unterstützt und sagen Danke an unseren Kooperationspartner, den Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadt-Mitte.
Falls ihr noch Fragen und Gedanken zu dieser Episode habt, schreibt uns gerne eine WhatsApp-Nachricht oder eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und uns bleibt jetzt nur zu sagen, danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao.